Herzlich willkommen zur 8. Folge von Code of Sea, dem True Compliance Podcast von Loop. Hier sprechen wir über Compliance aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Martin Reichezeder, ich bin Compliance Officer, Mitgründer von Loop und für die nächsten Minuten Ihr Gastgeber. Wer den Podcast jetzt schon eine Weile verfolgt, der kennt ja meinen Zugang zu Compliance und auch zum Grundsatz Compliance bedeutet Regeltreue. Für mich ist ja Regeltreue immer das Ziel und der Weg dorthin, also alle Maßnahmen und alle Prozesse, alles was man macht, das ist für mich eigentlich die wirkliche Compliance. Und das führt dazu, dass ich oder für mich beschlossen habe und auch für mich empfinde, dass Compliance sehr viel bunter ist, sehr vielfältiger ist durch diese Herangehensweise. Und wenn ich Compliance übersetzen müsste, dann übersetze ich das heute nicht mit Regeltreue, sondern dann übersetze ich das heute mit Verantwortung übernehmen. Und genau diesem Motto folgend widmen wir uns nämlich in dieser Folge der Verantwortung in der Wertschöpfung, der Verantwortung in der Lieferkette. Wir sprechen heute über die Lieferketten-Sorgfalt und den damit einhergehenden Herausforderungen und wie ich meine, insbesondere den Chancen für Compliance und für Unternehmen. Und als Gast darf ich für diesen Podcast, für diese Podcast-Folge, einen Kollegen, einen sehr geschätzten Kollegen von mir begrüßen, der selbst Praxiserfahrung in der Compliance hat, der als Unternehmensberater ESG und Compliance-Strukturen bei Unternehmen auch schon implementiert hat, der jetzt als Rechtsanwalt seinen Fokus auf Compliance legt. Er publiziert laufend zum Thema Lieferketten-Sorgfalt und er berät Unternehmen bei der Umsetzung von diesen Maßnahmen und bei der Umsetzung und Implementierung von Compliance-Maßnahmen und Compliance-Management-Systemen. Es freut mich ganz besonders, Thomas Baumgartner, Rechtsanwalt bei Haslinger Nagel in Wien, bei mir begrüßen zu dürfen. Thomas, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Vielen lieben Dank. Lieber Thomas, ganz im Sinne der Tradition von Code of Sea haben wir auch heute einen Mutmacher. Den Mutmacher hast du mitgenommen. Magst du vielleicht kurz sagen, was wir uns heute als Mutmacher gönnen?
Wir gönnen uns heute einen weißen Zweigelt vom Weingut Schenzel-Wallner aus Bruck an der Leiter, der ganz besonders ist, da er aus eigentlich roten Trauben trotzdem ein Weißwein gemacht wurde, gekeltert wurde, weil er einfach frühzeitig von der Maische genommen wird und ist deswegen für mich der ideale Sommerwein, weil er einerseits das Fruchtige von einem Weißwein hat, aber trotzdem auch ein bisschen den Geschmack von einem Zweigelt mitbringt, was ja beides für unsere Region daheim in Carnuntum bekannt ist.
Danke für die Werbung, ganz großartig, also für das Weingut. Ich nehme auch gern als Dankeschön für diesen Shoutout eine Kiste. So, der Wein schmeckt sehr gut, danke Thomas, er ist großartig. Wir trinken diesen Wein als Mutmacher, wir trinken ihn, um die Stimmung ein bisschen zu lockern und um den Gaumen ein wenig anzufeuchten. So, und das mit der Kiste war ein Spaß, aber ich nehme sie trotzdem. Lieber Thomas, bevor wir einsteigen, lade ich dich ein zum Code of Sea Check-in. Zum Aufwärmen, du kennst ja das, ja, wir haben vorhin schon gesprochen und du kennst ja auch den Podcast. Ich darf dir zum Aufwärmen ersuchen, mir folgende Sätze zu vervollständigen und recht schwer mache ich dir das jetzt tatsächlich nicht. Ja. Erfolgreiche Compliance erfordert
Mut.
Mut, ja, ist sehr schön. Compliance ist wertvoll, weil
es unumgänglich ist.
Mhm. Kurz und knackig. Auch für dich habe ich nur zwei Entweder-Oder-Sätze vorbereitet. Compliance, entweder Theorie oder Praxis?
Praxis, ganz klar. Compliance funktioniert nur, wenn man die Praxis versteht und es an die Praxis ausrichtet.
Das ist super, super. Das drum bist du in einem Praxis-Podcast. Erfolgreiche Compliance, entweder vertrauensbasiert oder kontrollbasiert?
Das ist tricky in Wahrheit. Also im ersten Moment hätte ich natürlich vertrauensbasiert gesagt, aber ich glaube, dass es nicht ganz ohne Kontrolle funktioniert, bis man zu dem Status kommt, wo man sich wirklich voll auf das Vertrauen verlassen kann.
Das ist eine wunderschöne Antwort. Das ist auch eine Antwort, die meinem Verständnis von Compliance entspricht und eine wunderbare Überleitung in die 8. Folge dieses Podcasts. So, wenn wir uns jetzt über Lieferketten-Sorgfalt unterhalten, dann muss man ja so ehrlich sagen, das ist ja jetzt eigentlich schon ein bisschen ein alter Hut. Also jetzt nachdem ja vor 2 Jahren das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Deutschland in Kraft getreten ist, müsste man ja meinen, dass sich sehr viele Unternehmen damit schon beschäftigt haben. Also dass sehr viele Unternehmen Maßnahmen schon umgesetzt haben, weil sie ja schon Teil einer Lieferkette sind zum Beispiel. Tatsächlich muss ich gestehen, dass ich aus sehr vielen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Compliance-Praxis lerne, dass insbesondere in Österreich dieses Thema noch gar nicht so am Radar ist. beziehungsweise dass sehr viele Unternehmen noch gar nicht wissen, wie sie dieses Thema überhaupt umsetzen oder wie sie an das Thema dran gehen. Jetzt kann ich sagen aus eigener Praxis, dass wir schon sehr intensiv das Thema ernst nehmen und an dem Thema arbeiten. Aus dem Grund kann ich auch nicht ganz verstehen, warum man sich noch nicht damit beschäftigt. Aber der Podcast soll in erster Linie jetzt eine kleine Reiseplanung für Compliance Officer werden, für jene Unternehmen, die noch nichts haben. Und zusätzlich muss man ja jetzt auch noch eins sagen, es ist ja jetzt nicht so, dass wir auf diese CSDDD warten, ja, bis das dann irgendwann einmal das tatsächlich scharf ist, weil mit der Entwaldungsverordnung haben wir ja Ende diesen Jahres schon eine Regelung, die tatsächlich schon in Kraft tritt. Und was man auch nicht vergessen darf, auch NIS 2, ich erinnere an die Folge zuvor, auch NIS 2 ist ein Thema, das die Lieferkette im Fokus hat und wo wir auch da unsere Lieferanten überprüfen müssen. Aber das Thema NIS 2 wird heute nicht unser Thema sein. Bevor wir uns über konkrete Maßnahmen und Schritte zur Umsetzung unterhalten und diese Reiseplanung auch beginnen und ich ein bisschen erzähle, wie wir das in der Praxis machen für diejenigen, die vielleicht eine kleine Inspiration brauchen. Welche rechtlichen Verpflichtungen gibt es in Bezug auf die CSDDD, also quasi für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, quasi das EU-Lieferkettengesetz? Und welche rechtlichen Verpflichtungen gibt es aus dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz Deutschland, weil es am prominentesten ist, und auch aus der Entwaldungsverordnung? Schaffen wir mal kurz einen kleinen rechtlichen Rahmen, damit wir wissen, was müssen wir denn in der Praxis dann umsetzen?
Das ist gleich mal eine sehr weitschichtige Frage zu Beginn, aber wir können es gerne natürlich aufdröseln und können hier versuchen, dass wir da mal ein bisschen Licht in das Ganze reinbringen. Ich glaube, das Erste, was die Unternehmen wirklich beachten müssen, ist, dass sie mal ihre Lieferketten überhaupt kennen. Ich glaube, dass viele Unternehmen da nämlich leider schon daran scheitern. Das hat man gesehen, wie es diese Versorgungsengpässe gegeben hat mit Coronavirus in China, mit Suezkanal querstehenden Schiff, wo auf einmal die Lieferverbindungen von dem asiatischen Raum nach Österreich bzw. Europa unterbunden waren. Und auf einmal ist man draufgekommen, ups, ein kleiner Bestandteil meines Produktes, den ich überhaupt nicht am Radar hatte, kommt gar nicht aus dem Nachbarstaat, sondern der kommt von Fernost. Und dadurch bin ich sehr wohl betroffen. Das war ja vielen Unternehmen gar nicht klar und ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, um dieses Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichten anzugehen, dass ich überhaupt weiß, wo sind denn überhaupt meine Lieferanten, wo sind denn meine wichtigen Lieferanten und wichtig.
Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, aber sollte ich das nicht sowieso schon wissen? Also das ist ja da müsste ja intrinsische Motivation oder ich müsste ja sowieso wissen, wo meine Lieferanten sind. Warum ist da das Gesetz so wichtig oder warum sind die rechtlichen Rahmenbedingungen so wichtig, dass ich das jetzt kenne? Jeder normale und sorgfältige Unternehmer müsste ja seine Lieferketten kennen.
Gebe ich da vollkommen recht. Und wenn man zuerst bei der Kiste Wein war, würde ich gleich nachlegen und würde sagen, wetten wir um eine Kiste Wein. Wir gehen in 10 Unternehmen und ich sage da 9 von 10 Unternehmen, egal wen ich anspreche, irgendjemanden, der jetzt ein bisschen sich mit einem operativen Geschäft beschäftigt, den spreche ich an auf den Gang und sage ihm, nenn mir die wirtschaftlich 3 wichtigsten Lieferanten von deinem Unternehmen. Die kommen wie aus der Pistole geschossen. Aber gleichzeitig wette ich, wenn ich wieder 10 anspreche oder dieselben 10 anspreche und sage, und was sind jetzt die aus Compliance-Sicht riskantesten 3 Lieferanten deinen, dann schauen mir die an mit großen Augen und wissen nicht, was ich damit meine. Mhm. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt. Also die Lieferketten sind bis jetzt aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet worden. Das heißt, ich habe mir überlegt, ob ich Single Sourcing oder Multiple Sourcing mache. Ich habe mir kritische Lieferanten betrachtet von, oh, da könnte es eng sein, weil der beliefert auch einen Mitbewerber. Was ist, wenn der auf einmal aufhört, mich zu beliefern? Aber ich habe nicht beachtet, sind meine Lieferanten in risikoreichen Rändern zum Beispiel tätig? Sind meine Lieferanten regelmäßig in den Medien aufgetreten, indem sie irgendwie unter Verdacht stehen, dass sie Umweltschäden begehen oder Menschenrechte missachten? Also all diese Punkte sind bis jetzt, glaube ich, einfach noch nicht so gut berücksichtigt worden. Und genau deswegen braucht es jetzt diesen rechtlichen Rahmen. Ich könnte jetzt auch ganz juristisch, formal juristisch sagen und könnte sagen, ja, man braucht natürlich ein gewisses Rahmen, an dem man sich anhalten kann, aber ich sage sehr ein bisschen plumper, wenn du es mir erlaubst und ich meine,
bitte.
Die internationale Staatengemeinschaft ist gescheitert, der politische Weg, dass wir da auf der ganzen Welt einheitliche Standards haben und wir nicht andere Länder ausbeuten und wir alle vom Wohlstand profitieren, das ist einfach gescheitert. So hart muss man sein. Mhm. Und jetzt wird halt die Industrie in die Verantwortung gezogen und jetzt soll es halt die Industrie quasi richten. Und die Industrie übernimmt jetzt eine staatliche Aufgabe, indem sie dafür sorgt, dass eben in Ländern, die teilweise sehr weit entfernt sind von ihren Standorten, dass sie dort quasi dafür sorgen, dass dort keine Kinder in den Fabriken stehen, dass dort keine Umweltschäden passieren, dass Abwässer in Flüsse geleitet werden, illegale Rodungen stattfinden, Stichwort eben die EUDR, also die EU Deforestation Regulation, die eben verhindern soll, dass eben beispielsweise im Amazonas illegal abgeholzt wird, was ein Riesenthema immer wieder ist. Mhm. Jetzt gerade erst wieder war wieder in den Medien, dass da wieder mittlerweile die grüne Lunge nicht mehr die grüne Lunge ist, sondern mittlerweile mehr CO2 ausstößt durch die ganzen Verbrennungen, die stattfinden in diesem Waldgebiet im Amazonas in Brasilien. Also genau das wird jetzt einfach in einen regulatorischen Rahmen gegossen und die Aufgabe quasi den Unternehmen übergestülpt.
Und da muss man vielleicht, also da gehe ich völlig d'accord mit dem, was du sagst. Ich glaube nur, dass das zu einem Aufschrei führt oder dass die Grundlage für diesen Aufschrei ist und für diese ablehnende Haltung sehr vieler Unternehmen diesen Regulatorien gegenüber, weil sie sagen, wir müssen das jetzt regeln, was die Politik und was die Staatengemeinschaft nicht schafft, das müssen wir jetzt regeln. Ich sage aber, und das ist meine ureigenste Überzeugung, dass diese Verantwortung, die gibt's ja sowieso schon. Weil du sagst das, es geht um die Menschenrechte und es geht um den Umweltschutz, also den Schutz der Schöpfung in Wahrheit. Ja, aber nehmen wir jetzt einmal nur die Menschenrechte. Das ist kein Thema, das jetzt durch diese Nachhaltigkeitsthematik und durch diesen Hype der Nachhaltigkeit kommt, sondern die Menschenrechte gibt's viel länger. Und das Thema, Verantwortung zu übernehmen, die Menschenrechte zu wahren, die Menschen zu schützen, die Würde des Menschen an die erste Stelle zu stellen, das ist etwas, da brauche ich keine Staatengemeinschaft dazu, da brauche ich keine Gesetze an sich dazu, keine neuen Gesetze jetzt dazu, sondern da gibt's Regulatorien dafür. Und das ist schlicht etwas, nach meinem Verständnis, was uns als Menschen auch ausmacht, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, sollen, dürfen, können, was auch immer, dass Menschen an anderen Orten oder auch bei uns genauso behandelt werden wie wir. Ja, also das wird dann eine politische Diskussion, die wir natürlich in dem Podcast nicht führen, aber vielleicht ist es für Unternehmen jetzt wichtiger zu verstehen, dass sie nicht eine Verantwortung übernehmen, weil es die Politik nicht geschafft hat, sondern weil sie eine Verantwortung jetzt übernehmen, die sie sowieso schon längst hätten übernehmen müssen. Ja, also das ist nichts Neues, nur jetzt gibt es halt einen Vorplan dazu. Ja, vorher hat man sie vielleicht, es gibt den UN Global Compact mit den 10 Prinzipien, es gibt die Menschenrechte, es gibt die EMRK, es gibt die Grundrechtecharta, also da steht das auch alles drinnen, was die Menschenrechte betrifft. Jetzt ist es halt nur ein bisschen konkreter dargelegt und vielleicht sollte man, um auch diesem Aufschrei ein bisschen entgegenzuwirken, sagen, ihr habt die Verantwortung schon die ganze Zeit. Ja, und wenn wir das nehmen und wenn wir sagen, okay, diese Gesetze gießen das jetzt in eine neue Form, etwas, was ihr eh schon die ganze Zeit hättet machen müssen, jetzt auch verbunden mit konkreten Strafen und mit konkreten Konsequenzen, dann nehmen wir das jetzt einmal, oder das ist meine Frage jetzt, können wir das jetzt als Rahmen oder als Ausgangsbasis für die nächsten paar Minuten, die wir jetzt sprechen, können wir das verwenden?
Ja.
Gut, wunderbar. Ja, also ich weiß ja aus den Vorgesprächen, dass wir da grundsätzlich auch einer Meinung sind und das ist gut. Warum ist Lieferketten-Sorgfaltspflichtung wichtig, weil es um die Menschen geht und weil es um die Umwelt geht?
Und erlauben wir da noch einen Satz hinzuzufügen, weil ich sehe schon, wie unsere Zuhörer jetzt teilweise die Hände zusammenschlagen, vielleicht vor dem Gesicht und sagen, naja, aber wir dürfen ja den europäischen Wirtschaftsstandort nicht ruinieren. Ich kann den Hörern mitgeben, wir sind nicht alleine. Es ist mittlerweile auch schon in den USA, in Kanada gibt es immer stärkere Regularien in diese Richtung und sogar auch in China gibt es jetzt mittlerweile schon genau solche Gesetze, die genau darauf abzielen, dass die Lieferketten in den Mittelpunkt gestellt werden und da Verpflichtungen kommen. Das heißt, wir dürfen hier uns nicht darauf ausreden, ja, wir zerstören den Wirtschaftsstandort. Mir ist es vollkommen klar, dass das einen Aufwand mit sich bringt, aber er wird sich lohnen. Und wenn wir es jetzt nicht machen, dann geraten wir ins Hintertreffen gegen genau die Länder, die ich jetzt aufgezählt habe. Weil eins muss einem natürlich auch klar sein, in Ländern, wo demokratische Werte nicht so hoch und so wertvoll angesehen werden, gibt es keine Übergangsfristen, so wie wir sie jetzt beispielsweise bei der CSDDD haben von fast 5 Jahren, sondern dort kommt es und im nächsten Monat hat sich jedes Unternehmen daran zu halten. Mhm. Und diesen Startvorteil, den wir jetzt haben, wenn wir jetzt schon beginnen, der wird uns später sicher helfen.
Das glaube ich definitiv auch. Bei dem, du hast vorhin gesagt, dass auch jetzt wieder mit der Gefährdung des Wirtschaftsstandorts, und du hast vorhin gesagt, dass die wirtschaftlich wichtigsten Lieferanten, die kann jeder sofort nennen, die Compliance aus, oder aus Sicht Compliance-kritischsten Lieferanten nicht. Und das ist vielleicht auch eine Überleitung, wo wir sagen, von der Herausforderung zur Chance, weil jetzt die kritischsten Lieferanten zu identifizieren, führt nach meinem Verständnis auch zu einem wirtschaftlichen Vorteil. Und dann gehe, jetzt habe ich eingangs gesagt, ich übersetze Compliance mit Verantwortung übernehmen, und vielleicht muss man an dieser Stelle das Thema Lieferketten-Sorgfaltsverpflichtung mit Compliance ist aufräumen übersetzen. Weil es ist nichts anderes, als dass ich Ordnung schaffe in meiner Lieferkette, und das tue ich, indem ich Compliance-kritische Lieferanten identifiziere. Aber wenn ich die einmal identifiziert habe mit einem entsprechenden Risiko und dann auch mir anschaue, was habe ich denn nun alles bei mir in der Lieferkette, und du hast Single Source erwähnt, und erkenne, dass ich Single Source Lieferanten habe, dann kann ich auch da mir anschauen, ist denn das noch State of the Art, und ist denn das, möchte ich denn meine Lieferkette so aufgebaut haben? Das heißt, das hat ja eine unmittelbare Auswirkung auf den wirtschaftlichen Erfolg auch eines Unternehmens und vor allem vermutlich ja auch auf meine eigene Kostenstruktur. Und insofern, glaube ich, können wir das sagen, erstens einmal, ja, es gibt eine gesetzliche Verpflichtung jetzt. Zweitens, ihr wart eh schon die ganze Zeit dazu verpflichtet, also insofern nichts Neues. Und drittens, es ist ein wirtschaftlicher Vorteil, weil ihr jetzt verpflichtet werdet, was eh vorhin auch schon gewesen seid, aber jetzt noch viel strenger aufzuräumen und für Ordnung zu sorgen. Und das, glaube ich, ist etwas, was man durchaus positiv und auch als Chance verkaufen kann. Nämlich auch als Compliance Officer und insbesondere du ja als Experte und als Berater vor allem auch für Unternehmen.
Gebe da vollkommen recht, und ich sehe das auch jetzt als längst überfälliger Schritt, dass das jetzt kommt, weil wir sind in der EU, wir sind ein Wirtschaftsraum, und man spricht immer so gern von diesem One-Level-Playing-Field und dass der einheitlich sein soll innerhalb dieses Wirtschaftsraums. Mhm. Und genau das haben wir jetzt. Jetzt gibt es nicht mehr diesen Wettbewerb und dieses Forum-Shopping, dass ich in irgendein europäisches Ausland mich auslagere, um gesetzliche Regularien zu umgehen, sondern jetzt unterliegt jeder denselben Spielregeln, und es ist egal, ob ich in Österreich sitze, ob ich irgendwo in Osteuropa sitze, ob ich in Südeuropa sitze oder beim Nachbarn in Deutschland. Wir haben alle dieselben Spielregeln zu befolgen, und für mich ist das ein positiver Schritt, weil dadurch wären irgendwelche Wettbewerbsnachteile innerhalb der EU sogar ausgeglichen.
Weil du sagst, jeder. Welche Unternehmen sind denn betroffen von diesen Lieferketten-Sorgfaltsverpflichtungen? Weil es gibt jetzt sicher wieder sehr viele Unternehmen, die sagen, das betrifft mich nicht, weil ich bin ein so kleines Unternehmen, ich mache das nicht, ja, oder ich muss das nicht machen. Welche Unternehmen sind denn betroffen von diesen Regulatorien?
Da wird zuerst eine gute Neuigkeit. Direkt betroffen sind nur ganz, ganz wenige Unternehmen. Ich habe eine Statistik rausgesucht, und da wird gesprochen von 6.000 Unternehmen in der ganzen EU, was ja wirklich
eine lachhafte
Zahl ist. Das ist die gute Neuigkeit. Mhm. Das sind nämlich nur Unternehmen, die mehr als 1.000 Mitarbeitenden haben und die mehr als 450 Millionen weltweiten Jahresumsatz haben. Das sind Kategorien, die von unserer in Österreich KMU geprägten Unternehmenslandschaft sehr, sehr weit entfernt sind. Von dem her, in Österreich wird es wirklich ein Bruchteil davon, die treffen.
Da sprechen wir von der CSDDD, da sprechen wir vom EU-Lieferkettengesetz.
Genau, richtig, danke. Ja, also das ist das EU-Lieferkettengesetz, so die Hauptnorm, die es beim Lieferkettengesetz gibt. Ich glaube, die EUDR, da können wir dann noch punktuell drauf eingehen, oder ich kann es jetzt auch gleich vorwegnehmen. Da ist es halt so, da ist es nur für gewisse Branchen bzw. gewisse Produkte ist da der Treiber und der Ausschlaggebende. Mhm. Aber jetzt zurück zur CSDDD, und dort die negative Nachricht leider, die ich jetzt auch noch überbringen muss, ist, dass es gab eine riesige Diskussion auf EU-Ebene, wo diese Schwellenwerte von 1.000 Mitarbeitenden und 450 Umsatz angesetzt werden sollen. Das war immer ein, wollte man möglichst hoch, um möglichst wenige eben unmittelbar betroffen zu machen. Die ganze Diskussion ist aber eigentlich unnötig, weil ich kann Ihnen sagen, aus der Praxis ist es so, dass mittelbar betroffen werden fast alle Unternehmen in Österreich sein, weil jedes Unternehmen in irgendeiner Lieferkette drinsteckt, die früher oder später mal zu einem unmittelbar betroffenen Unternehmen geht. Mhm. Gerade wir in Österreich, gerade Oberösterreich, typische Automobilzulieferer.
Ganz starke Industrie.
Ganz starke Industrie, die viele Lieferverbindungen auch nach Deutschland, die spüren das jetzt schon. Absolut. Mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und da muss man einfach sagen, ganz klar, unmittelbar betroffen wird eine Vielzahl sein. Da werden sich nur ganz, ganz wenige Unternehmen ganz rausnehmen können. Das wird dann der kleine Bäcker ums Eck, der wird wahrscheinlich das vielleicht nicht, außer er beliefert eine Kantine von einem großen Unternehmen, dann ist er auch schon wieder drinnen. Aber sonst wird es nur wenige, insbesondere produzierende Unternehmen, werden dann nicht betroffen sein.
Das ist auch der Grund, warum ich eingangs gesagt habe, dass ich davon ausgehe, dass sehr viele Unternehmen sich jetzt schon eigentlich mit dem Thema Lieferketten-Sorgfalt auseinandersetzen müssten, weil ja sehr viele Unternehmen in Österreich ja Zulieferer deutscher Unternehmen sind oder sogar Niederlassungen in Deutschland haben, die eine gewisse Größe haben. Das mit dem mittelbar, das unterschreibe ich. Das ist tatsächlich etwas, man kommt diesem Thema nicht aus. Wenn man das möchte, ist aber auch schon wieder fragwürdig, warum will ich denn überhaupt ausgenommen werden? Weil die Vorteile, über die haben wir vorhin schon gesprochen und auch über die Verpflichtungen haben wir ja auch schon kurz erwähnt. Wenn du sagst, die Bäckerei, das muss ich jetzt tatsächlich an der Stelle ein bisschen kritisch hinterfragen, weil das ist ja eines dieser Argumente, die oft kommt, ich muss alle meine Lieferanten prüfen. Und jetzt würde ich behaupten, als Praktiker, ich schaue mir die Lieferanten an, die wesentlich sind für meine Wertschöpfung. Dass der Bäcker, der das Brot an die Kantine liefert, ist nach meinem Verständnis nicht essentiell für die Wertschöpfung. Also würde ich den jetzt nicht überprüfen, um das einmal kritisch zu hinterfragen. Würdest du den überprüfen oder würdest du aus der Praxis sagen, na, also lass mal die Kirchen im Dorf und wir schauen uns die an, die tatsächlich für die Wertschöpfung relevant sind?
Da triffst du genau den Nagel auf den Kopf, wenn man so schön sagt, weil genau da ist es. Die EU hat uns eine wichtige, das war das zentrale Thema in diesen, du hast das eingangs erwähnt, monatelangen, jahrelangen Verhandlungen. Ein Punkt ist reingekommen, ganz deutlich, und das ist der Risk-Based Approach, der risikobasierte Ansatz. Und das ist das Zauberwort für uns Berater, weil mit dem argumentieren wir. Und das ist der Zauberstab für die Unternehmen, weil dadurch können sie Ordnung schaffen bei sich selbst und können da diesen Risk-Based Approach, das heißt, ich muss meine Risiken definieren, nach denen ich vorgehe. Eine Möglichkeit ist, dass ich sage, die für meine Wertschöpfungskette wesentlichen. Und dann werde ich wohl auf die monetäre Ebene schauen und werde schauen, gut, meine Produkte, meine größten Lieferanten, mit welchen habe ich den meisten Umsatzwert, den meisten Einfluss auf mein Produkt. Mhm. Das ist sicher ein Faktor, der berücksichtigt werden kann. Der zweite, der halt auch ganz, ganz wesentlich ist, und da sind wir auch schon wieder beim Beispiel bei der Bäckerei, ist der geografische. Ich brauche nicht Lieferanten prüfen, die in EMRK-Ländern sind. Mhm. In ein österreichisches Unternehmen, wenn das mein letzter Punkt in der Lieferkette ist, der unterliegt so viel Menschenrechtsvorgaben, so viel Umweltstandards, da ist das Risiko überschaubar. Natürlich darf ich den nicht komplett die Augen davor schließen und wenn ich die Kronenzeitung aufschlage und dort sehe, der Lieferant XY leitet in die Enns regelmäßig Abwässer ein, ungeklärte. Mhm. Natürlich muss ich dann was unternehmen, aber das ist nicht meine Prio 1, sondern ich muss schauen. Und ich glaube, da darf ich gleich wirklich eine Lanze brechen, liebe Unternehmer und Unternehmerinnen, das Ganze ist nicht hoffnungslos. Es gibt Lösungen, wie man da wirklich pragmatisch vorgehen kann. Und wenn ich da gleich vorgreifen kann, die wichtigste ist sicher diesen risikobasierten Ansatz. Das heißt, nehmt ihr euch einmal eure Lieferanten her und schaut einmal, wo habe ich denn überhaupt ein Risiko drinnen in dem Ganzen? Und das, was ich immer höre in den ganzen Vorträgen, die ich gehalten habe, in den Workshops, die ich gemacht habe, ist immer, wir haben tausende Lieferanten, das geht nicht, wie soll ich die alle prüfen, ich habe gar nicht die Daten dazu.
Ja, das ist ein Blödsinn, da kann vielleicht ich kurz einspringen, weil diese Diskussion hat es ja auch bei uns gegeben und ich bin auch Vortragender beim zertifizierten Lehrgang oder beim Lehrgang zum zertifizierten ESG-Manager vom Business Circle, ein kleiner Shoutout an dieser Stelle, nämlich zur praktischen Umsetzung der Lieferketten-Sorgfaltsverpflichtung. Und das ist völlig richtig. Ja, also dieses Thema mit den Daten, das ist ein Riesenthema, weil jetzt kommen ja sehr viele Anbieter, nämlich insbesondere diese Anbieter, die Datenbanken zur Verfügung stellen und sagen, man kann dieses Thema Lieferketten-Sorgfalt nur mit diesen Datenbanken erfüllen. Und das sehe ich tatsächlich an dieser Stelle ein wenig anders, weil sehr viele dieser Daten, die ich benötige, und du hast ja schon gesagt, es geht auch um die Örtlichkeit, Es geht nach meinem Verständnis, und da steht ja auch, glaube ich, in den Richtlinien, in der Richtlinie auch drinnen und auch im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz auch, in welcher Branche, welche Materialgruppe ist denn das, in welche Warengruppe ist denn das, in welcher Branche bin ich denn tätig? Was ist denn, wie lange habe ich, du hast das eh gesagt, wie lange habe ich denn eine Beziehung zu dem und wie viel Umsatz mache ich mit dem? So, das sind jetzt 5 Punkte, die ich an einer Hand abgezählt habe. Und diese 5 Datenpunkte, die habe ich bei mir im Unternehmen. Das heißt, wenn ich mir nämlich jetzt anschaue, wer sind denn diese Lieferanten, dann habe ich diese 5 Datenpunkte im besten Fall in einem ERP-System drinnen. Also bitte, man braucht ja das nur einstellen und suchen, zum Beispiel in SAP. Ja, das funktioniert und diese Daten habe ich und da brauche ich nicht zwingend eine Datenbank mir zukaufen um x-tausend Euro, würde ich jetzt einmal behaupten.
Kann ich da nur recht geben und kann ich nur bestärken, indem ich sage, wenn ich diese Daten nicht habe, dann habe ich ein anderes Problem
als Unternehmen. Dann habe ich auch das Problem, absolut.
Ja. Also dann muss ich mir was anderes überlegen, weil dann liegt mein Problem nicht im Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, sondern liegt man in, dass ich meine Hausaufgaben als ordentlicher Unternehmer nicht gemacht habe.
Und da bin ich dann wieder bei dem, dass wir sagen, dann ist es halt tatsächlich ein Aufräumen. Ja, dann nutze ich das und dann, genau. muss ich aufräumen. So, also aber dann ist das eigentlich der erste Schritt. Wenn wir sagen, wir machen jetzt eine Schrittkette und die Reiseplanung durch die Lieferketten-Sorgfaltsverpflichtung, dann haben wir jetzt als Grundlage, nehmen wir die Menschenrechte und den Schutz der Umwelt. Ich bin ein großer Fan des UN Global Compact und würde da vielleicht sogar noch die Maßnahmen zur Antikorruption mitnehmen. Und wenn man das über, weil die letzte Folge zum Thema NIS 2 gewesen ist, würde ich da vielleicht sogar noch Informationssicherheit an der einen oder anderen Stelle mitnehmen. Aber wir wissen, es geht im Kern um die Menschenrechte und um die Umwelt. So, das ist die Ausgangslage. Und dann schaue ich mir an, Lieferkette. Welche Lieferanten? Und du hast ja mit mir jetzt diesen bunten Blumenstrauß an Anforderungen ja mit mir kurz besprochen. Wenn ihr jetzt die Hand nehmt, diese 5 Voraussetzungen, dann kann ich nach dem jetzt einmal filtern und kann sagen, diese 5 Punkte sind für mich das größte Risiko. Nach diesen 5 Punkten kann ich mein Risiko evaluieren oder zumindest einmal identifizieren im Unternehmen. Ja, das ist, damit wir es nur einmal gesagt haben, die Dauer der Geschäftsbeziehung, der Umsatz, weil der Umsatz bezogen ist auf in der Wertschöpfungskette, ja, auf die Branche, auf die Warengruppe, also die Rohstoffe oder die Warengruppe und das Land. So, diese 5 Punkte. Und weil wir vorhin von der Wirtschaft gesprochen haben und weil wir vorhin gesprochen haben vom insbesondere ökonomischen Aspekt und dem ökonomischen Vorteil, nehmen wir doch nur dazu den Single-Source-Lieferanten. So, dann haben wir 6. Wenn ich diese 6 Faktoren nehme und das einmal drüber fahre über meine Lieferkette, dann komme ich drauf, dass von 5.000 Lieferanten möglicherweise 300 übrig bleiben. Und dann schaue ich mir diese 300 an. Das heißt, der erste Schritt ist, die Identifizierung der kritischen Lieferanten. Da gehst du mit.
Geh vollkommen mit, ja. Und ich glaube, man kann sogar dann die 300 dann nochmal innerhalb dieser Gruppe priorisieren. Mhm. Weil ich kann auch wahrscheinlich nicht, weil ich die Ressourcen einfach nicht habe, alle 300 auf einmal prüfen, sondern dann priorisiere ich nochmal, also sagen wir es jetzt, zweiter Schritt oder 1b-Schritt, dass ich sage, innerhalb dieser Gruppe der 300 Lieferanten, die ich da auserkoren habe, priorisiere ich dann nochmal. Mhm. Und da würde mein Herz halt dafür schlagen, das ganz stark auf die Geografie einfach, also auf die geografische Lage abzustellen, weil ich immer als Compliance, mir ist immer eingetrichtert worden, der wirtschaftliche Aspekt ist in Compliance immer nur nachrangig, weil if you think compliance is expensive, try non-compliance. Ja, also das ist immer so ein bisschen, das schwebt so in meinem Kopf. Von dem her würde ich da halt den großen Fokus setzen, dass ich mir die mal anschaue.
Aber das ist was, für das brauche ich noch keine Datenbank. Also das kann ich mir auch sagen, das schaffe ich tatsächlich über SAP und über die Systeme, die ich tatsächlich im Unternehmen schon habe.
Richtig. Es ist vollkommen richtig. Ich glaube, viele Unternehmer machen das aus Verzweiflung und das Problem ist halt, glaube ich, ich muss ja auch mal, vielleicht ist es sogar der allererste Schritt, dass ich auch mal die Verantwortungen kläre. Wer ist denn dafür überhaupt verantwortlich? Und oftmals in Unternehmen wird das schon falsch gemacht, dieser Schritt, weil dieser Hut für, du bist jetzt auf einmal für die Lieferketten-Compliance zuständig, der wird dann manchmal irgendeinem Mitarbeiter aufgesetzt oder Mitarbeiterin. Und die ist dann sowas von überfordert damit im ersten Moment, weil sie sich denkt, was soll ich damit? Noch nie was von diesem Ausdruck gehört. Und dann ist natürlich klar, dann rennt sie halt irgendwie zu einem Dienstleister, der da halt irgendwie unterstützt. In vielen Fällen ist es aber einfach überhaupt nicht notwendig. Ich würde sogar sagen, in den überwiegenden Fällen der Unternehmen.
Das würde
ich
ja tatsächlich so sagen.
Weil das einfach, die Datenlage sollte vorhanden sein. Wenn nicht, habe ich ein anderes Problem. Die besten Ressourcen personeller Natur habe ich auch im Unternehmen, weil niemand kennt meine Lieferanten
besser als der Einkauf. Richtig. Aber das ist ein guter Punkt. Mit wer ist denn dafür verantwortlich? Ja, wir haben jetzt einfach drauf losgeredet und haben gesagt, wir sind schon eigentlich total in Medias Res und arbeiten eigentlich schon an dieser Checkliste. Aber wer ist denn für die Checkliste verantwortlich und wer macht das? Ich würde jetzt einmal tatsächlich den Stein reinwerfen und die Compliance auf den Tisch legen und würde sagen, das Thema Lieferkette ist natürlich eine Querschnittsmaterie, ja. Aber tatsächlich würde ich den Lead der Compliance-Organisation geben. Ist auch in dem Unternehmen, in dem ich Compliance Officer bin, auch der Fall. Nicht nur, weil ich das Thema zu mir gezogen habe, sondern weil ich mit der Übersetzung Compliance ist Verantwortung übernehmen. Genau mit dieser Begründung habe ich gesagt, das machen wir, weil wir Verantwortung übernehmen für die Lieferkette. Und in einem zweiten Aspekt haben wir natürlich gesagt, das schaffen wir nicht ohne den Einkauf, weil es geht um die Lieferanten, aber wir nehmen schon den Einkauf da aus der Schusslinie. Warum? Weil es natürlich kritische Rückfragen geben wird und weil natürlich der Einkauf soll sich darauf konzentrieren, seinen Job zu machen und günstig einzukaufen und vernünftig einzukaufen. Auch da wieder, Compliance ist ein Businesspartner und Compliance will, dass ein Unternehmen erfolgreich ist und Compliance will, und das ist auch die Aufgabe der Compliance, dass Unternehmen erfolgreich wirtschaften. Das wollen wir. Wir wollen, dass das Unternehmen verkauft. Wir wollen, dass das Unternehmen ordentlich einkauft. Und darum übernehmen wir halt diese Prozesse, wie zum Beispiel die Lieferketten-Sorgfalt. Das funktioniert halt nicht ohne Einkauf. Das heißt, diese Regelungen, das Risiko, für das ist Compliance verantwortlich. Diese 5 Punkte oder in dem Fall den 6. Punkt mit dem Single Source, das kommt von der Compliance. Das heißt, die Checkliste. Und ich würde jetzt sagen, wir gießen das in eine Richtlinie, ja, und sagen, diese Schrittkette in eine Richtlinie und sagen, der erste Schritt ist das Risiko. Und das Risiko kommt aus der Compliance. Abarbeiten und das Identifizieren und das Heraussuchen macht der Einkauf. Das heißt, diese Brücke, die müssen wir bauen. Und dann haben wir die Frage geklärt, wer ist denn verantwortlich? Alle. Aber im Lead ist einmal die Compliance. Das heißt, mit dem Einkauf identifizieren wir mal die kritischsten Lieferanten. Dann haben wir die Lieferanten und dann gibt nach meinem Verständnis der Einkauf die Lieferanten an die Compliance und die Compliance arbeitet dann diese Liste ab mit einem, ich nenne es immer einen Integritätscheck, ja, einen Integrity-Check, weil es dann natürlich darum geht, viel tiefer einzuwirken, weil dieses aktive Einwirken in die Lieferkette und dieses aktive Einwirken auf meine Lieferanten, auf meine Businesspartner, ist ja eine Kernvoraussetzung, eine Kernverpflichtung aus diesen gesetzlichen und rechtlichen Vorgaben. Und das ist was, das macht die Compliance, nach meinem Verständnis.
Als Unternehmen hast du gewonnen, wenn der Einkäufer die Compliance nicht mehr als Gegenspieler, sondern als Mitspieler
richtig,
sieht.
Richtig, richtig.
Absolut. Das ist, wenn du dieses Mindset etablierst beim Einkauf ist jetzt nur ein Beispiel, bei allen anderen Unternehmensfunktionen operativer Natur, wenn du das etablierst, dass das eine Unterstützung ist, ein Businesspartner, ein Mitspieler ist, dann hast du gewonnen als Unternehmen.
Dann haben wir jetzt, dann bestätigst du jetzt quasi, dass die Compliance dann die Aufgabe übernimmt. Und jetzt ist aber die Frage dieser Integrity-Check. Da muss ja eine Grundlage geben dafür. Warum sollte sich ein Lieferant verpflichtet fühlen, jetzt diesen Integrity-Check zu machen? Wenn ich sage, da gibt es ein Gesetz, dann okay. Aber nach meinem Verständnis muss ich meine Grundsätze und auch diese Verpflichtung in meine Dokumente mit aufnehmen. Und das ist vielleicht etwas, was wir vielleicht sogar nur ganz vorher machen sollten, nämlich auch unsere Dokumente anpassen. Und das Thema Verantwortung übernehmen in der Lieferkette kehrt wohin? Nach meinem Verständnis in einen Code of Conduct. Und ich würde es trennen. Ich würde einen Code of Conduct machen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einen für die Lieferanten oder für die Businesspartner, weil ja die Zielgruppe ganz eine andere ist und die Anforderungen eine ganz, ganz andere sind. Das heißt, schreiben wir mal diesen Code of Conduct für Lieferanten, wo sie genau auch diese Verpflichtung haben, an einem Audit teilzunehmen, diese Fragen zu beantworten. Und ich würde sogar an dieser Stelle nur mitnehmen, erlaubt es uns und sorgt es dafür, dass wir das auch in eurer Lieferkette machen dürfen. Das heißt dann auch die nächsten Lieferanten, die dann folgen. Und weil ja das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz schon, das gibt es ja schon eine Weile, von einer Grundsatzerklärung spricht, würde ich tatsächlich auch in den Code of Conduct zum Beispiel eine Grundsatzerklärung mit aufnehmen, warum uns die Menschenrechte, warum uns der Schutz der Umwelt und warum uns auch der Kampf gegen die Korruption, warum uns das wichtig ist. Also das wären vielleicht jetzt einmal Dokumente, die ich machen würde, um sie als Grundlage zu schaffen dafür, dass ich die identifizierten Lieferanten dann auch in einen Integrity-Check geben kann und die kriegen von mir die Fragebögen zum Thema Compliance, wie ist der Compliance-Management-System, wie steht es bei dir um den Schutz der Umwelt, wie schaut es bei dir aus mit der Arbeitssicherheit, mit dem Schutz der Menschenrechte, Antikorruption, fällt dir nur irgendwas ein, was du noch fragen würdest?
Die Umweltstandards, die halt gelten für die, dann ist das immer, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wie tastet man sich an sowas ran, wie muss ich denn das machen, wenn ich einen Fragebogen ausschicke und dort steht die Frage drin, beschäftigen Sie Kinder? Das ist nicht das Ziel, sondern ich muss mich da ein bisschen herantasten an das Ganze. Und ich muss halt sagen, naja, gibt es im Land Vorschriften, ab wann Kinder arbeiten dürfen?
Völlig richtig.
Und dann bekomme ich halt dort meine Antwort und dann habe ich als nächsten Punkt, naja, wie stellen Sie sicher, dass in Ihrem Unternehmen keine Kinder beschäftigt sind, die darunter fallen unter dieses Alterslimit oder diese Altersgrenze. Und so muss ich mich halt herantasten. Und ich sehe schon wieder alle Zuhörer die Hände vor dem Kopf zusammenschlagen, weil das ist auch etwas, was ich natürlich immer als Feedback bekomme. Naja, wie soll ich denn diese Informationen alle bekommen? Die Lieferanten schicken mir die nicht zurück, diese Fragebögen. Ich glaube, wenn die Rücklaufrate extrem gering ist, dann müssen sie ihre Fragebogen anpassen, weil dann passt irgendwas nicht in den Fragebogen. Und wenn ich meinem europäischen Lieferanten zum 100. Mal die Frage stelle, ob er jetzt Kinder beschäftigt oder nicht und ab wann und so, das muss ich nicht. Dort ist es einfach, akzeptieren Sie die EMRK oder halten Sie sich dran. Und selbst diese Frage ist eigentlich obsolet, weil das ist eine gesetzliche Verpflichtung bei denen. Also da muss ich einfach ein bisschen, ich bin immer ein großer Fan von modularen Ansätzen. Man kann ja einen modularen Fragebogen entwickeln als Unternehmen, dass man sie leichter tut. Und dann kann man ja sagen, gut, für alle Europäischen gibt es diese vier Kernabschnitte, wo ich halt da rein. Das ist halt Antikorruption. Da frage ich einfach nach, ist schon mal was passiert?
Richtig.
Da geht es mir gar nicht darum, halten Sie sich an die Gesetze? Ja, nun auch nicht. Aber ist mal schon mal was passiert? Damit ich einfach einen Überblick kriege, okay, war da in der Vergangenheit irgendetwas, wo ich jetzt vielleicht schon mal ein besseres Auge drauf werfen sollte, bevor ich mit dem eine intensive Lieferbeziehung eingehe.
Das ist ein totaler guter Punkt, weil daran scheitern ja dann auch diese objektivierten Informationen, die ich von den Datenbanken kriege, weil dieses aktive Einwirken zeigt mir ja dann, zum Beispiel beim Bereich Arbeitssicherheit, hat es in den letzten 3 Jahren eine Verurteilung gegeben oder irgendetwas zum Thema Arbeitssicherheit. Das erfahre ich ja nicht aus einer objektivierten Datenbank, sondern das erhalte ich nur dann, wenn ich mich aktiv mit der Lieferkette beschäftige. Und das mit dem modularen Ansatz, das ist richtig, das bestätige ich aus der Praxis, das machen auch wir so. Ja, also wir arbeiten mit Fragebögen, aber mit themenspezifischen Fragebögen. Das heißt, wir schicken nicht einen Fragebogen aus mit 100 Fragen oder in dem Fall mit 66 Fragen, sondern wir haben die Fragebögen nach Themen aufgegliedert und können für den jeweiligen Lieferanten auch die jeweiligen Fragebögen auslösen und können sagen, du kriegst jetzt den, du kriegst jetzt den, du kriegst jetzt den, und wir haben eine gute Rücklaufquote. Und so viel Werbung darf sein, weil der Podcast ist auch ein Loop-Podcast, ja, also wir machen das mit Loop, und mit Loop funktioniert das, weil ich die Fragebögen nicht mit einem Excel schicke, sondern ich lade meine Lieferanten ein, um ein Lieferanten-Compliance-Profil zu erstellen, mit Fragebögen, die hinterlegt sind, die ganz einfach beantwortet können. Das ist spielerisch in Wahrheit, wo ich aber sofort eine Auswertung erhalte, wie denn das Risiko beim Lieferanten ist. Und da muss ich vielleicht sagen, dieser modulare Ansatz zeigt mir nämlich das Risiko sehr gut. Weil wenn ich jetzt einen Lieferanten habe, der bei 4 von 5 Fragebögen grün ist, aber beim Thema Menschenrechte rot ist, weil rauskommt, er hat die Menschenrechte verletzt, eine Verurteilung oder sonstiges, dann weiß ich, wo ich bei den Korrekturmaßnahmen ansetzen muss und wie ich bei den Korrekturmaßnahmen dann entsprechend mit dem Lieferanten in die Abstimmung gehe oder beziehungsweise wie ich das dann auch entsprechend monitore. Und was aber in dem Zusammenhang wichtig ist, das ist zumindest bei uns so, ja, in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin und auch bei den Unternehmen, die wir beraten und die das System auch schon verwenden und mit denen ich ja immer im Austausch bin. 4 positive Fragebögen und 1 negativer Fragebogen führen nicht dazu, dass der Lieferant halt dann orange ist. Weil ich kann nicht sagen, du bist super lässig, aber du machst Umweltschutz und du hast Antikorruption und das weiß Gott was alles, da bist du der Superspezialist. Aber Menschenrechte, die verletzt du, und aus dem Grund, ja, in Summe ergibt sich halt gelb, das geht sich nicht aus. Ja? Also eine Verletzung und ein Decline in einem Fragebogen führt dazu, dass der Lieferant in Wahrheit auf Decline stehen muss. Das kann ich, darüber kann ich gehen mit den Korrekturmaßnahmen, und das wäre ja dann in Wahrheit auch tatsächlich der nächste Schritt in unserer Reiseplanung, nämlich die Auswahl der Lieferanten, der Integrity-Check und wenn ich auf etwas komme, nämlich dann darauf einzuwirken und dann mit einer Korrekturmaßnahme mit dem Lieferanten daran arbeiten, dass er den Standards, die ich in den Dokumenten, die ich selbst vorhin verfasst habe, dass er damit dann auch, dass das zusammenpasst und dass er insbesondere meiner Wertvorstellung auch entspricht. Weil es geht bei diesem Thema ja auch immer um Unternehmenswerte, nicht nur um Gesetz, sondern auch um Unternehmenswerte. Also das wäre jetzt für mich quasi noch ein Rücklauf. Rücklauf ist gut bei uns. Und nachdem wir erkennen, der eine oder andere Lieferant hat ein Thema mit den Korrekturmaßnahmen, also Korrekturmaßnahmen wäre für mich dann der nächste logische Schritt in unserer Reiseplanung.
Gebe dir vollkommen recht. Ich mache ein Zwischenfazit, wenn du erlaubst.
Sehr gern, bitte.
Also ich glaube, wir haben gesagt, drüber brauchen wir mal dieses Governance. Ja. Also wir brauchen den Code of Conduct. Ich bin vollkommen bei dir, dass es einen internen braucht,
ja,
damit meine Mitarbeitenden wissen, wie sie sich verhalten sollen, was mir als Unternehmen wichtig ist, an was sie sich einfach orientieren können. Und das ist keine Vorschrift, keine Starre, sondern diese Orientierungshilfe. Das ist eine Hilfe für die Unternehmen und keine Vorschrift. Das muss man, glaube ich, auch immer ganz vom Mindset sagen. Dann mache ich einen Code of Conduct für meine Lieferanten, wo ich meine Wertvorstellung gegenüber den Lieferanten kommuniziere, damit die auch wissen, was erwarte ich mir. Wenn du Geschäfte mit mir machen willst, erwarte ich mir das und Ganze.
Und dann nehme ich, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, dann nehme ich vielleicht sogar noch die Möglichkeit mit auf, dass ich sage, wenn ihr Fehlverhalten in eurer Lieferkette identifiziert, ist da der Meldekanal, weil wir diese Dinge abarbeiten. An dieser Stelle, ja, weil das Thema Berichten und das Thema Reporting ist ja auch ein Thema der Lieferkettenverpflichtungen. Sorry, also für
genau, richtig. Vollkommen richtig. Ja. Und ich glaube, dann geht es ans Eingemachte quasi. Da haben wir als ersten Schritt die Risikoanalyse gehabt an den Faktoren, die jeder für sich identifizieren muss. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass das eine zentrale Stelle sollte. Wenn es eine Compliance-Abteilung gibt im Unternehmen, ist das dort sicher genau richtig angesiedelt. Sonst muss man, glaube ich, einfach auch dort Ressourcen schaffen in den Unternehmen und dieses Thema wirklich ernst zu nehmen. Zweiter Schritt, dieser Integritätscheck, der einfach ganz wichtig ist und der muss halt objektiviert von einer objektivierten Stelle durchgeführt werden im Unternehmen. Gleichzeitig braucht es aber die Insights von denen, die tatsächlich mit den jeweiligen Lieferanten zu tun haben. Sprich, Einkauf ist unerlässlich,
richtig,
in diesem Schritt.
Richtig.
Und das Dritte, und das können wir jetzt, glaube ich, noch vertiefen, ist eben die Mitigationsmaßnahmen, wie ich sie nenne, dass man einfach, wenn ich jetzt wirklich was festgestellt habe, was kann ich denn dann machen? Und ich glaube, da ist auch das ganz Wichtige, auch nicht, dass ich diesen Einheitsbrei über alle drüber habe, weil wenn ich einfach, wie du es richtig gesagt hast, wenn einer in drei Bereichen schon gut ist und in einem aber Defizite hat, dann heißt es A nicht, dass er insgesamt gelb ist,
richtig,
und weiter ich mit dem Geschäft machen kann, weil das geht einfach nicht, das geht sich ja nicht aus, wie man so schön sagt. B heißt es aber auch nicht, dass ich in den drei Bereichen, wo eh schon auf grün ist, ihm jetzt irgendwelche Maßnahmen aufoptrieren muss, wo man dann irgendwann mal bei der vierten Maßnahme dann sagt, na Moment einmal, jetzt reicht's aber dann, sondern ich konzentriere mich und bündel meine Energie für den einen Bereich, wo er schlecht ist, und da mache ich ihm einfach klipp und klar, wenn du das nicht in den Griff kriegst, dann tut's mir leid, dann können wir kein Geschäft mehr machen miteinander.
Und das ist das Risiko, man wird delisted. Das ist das Risiko. Weil wenn man es jetzt auf die Menschenrechte bezieht, und wer den Podcast kennt, kennt auch diesen Spruch, die Verletzung der Menschenrechte ist kein Business Case und kann nie ein Business Case sein. Und das muss den Unternehmen allen bewusst sein. Und darum ist es auch so wichtig, hier einzuwirken, zu überprüfen und die Lieferanten insbesondere da mitnehmen auf die Reise. Ja, es gibt Länder, da ist das kritisch, was aber nicht heißt, dass die nicht auch die Möglichkeit und das Potenzial einer Lernkurve haben. Weil das sagt uns ja auch die gesetzliche Verpflichtung oder das sagt uns ja auch der rechtliche Rahmen, das aktive Einwirken umfasst ja auch nicht nur die aktive Überprüfung, sondern auch das Enablen. Ja, also auch das, dass ich die Schule, dass ich möglicherweise sogar, und das will jetzt der eine oder die andere nicht hören, ein Geld in die Hand nehme, damit die den Standards, die ich vorgebe, auch entsprechen können. Ja, das heißt, das bedeutet an der einen oder anderen Stelle natürlich auch Geld, was aber vermutlich, und da lege ich sogar meine Hand ins Feuer, günstiger kommt, als wie ein Reputationsschaden oder irgendwelche Strafen, die ich dann zahlen muss, weil ich es schlichtweg ignoriert habe.
Oder auch, und das wirst du aus der Praxis noch besser wissen als ich, einen neuen Lieferanten suchen, weil das ist ja auch irrsinnig aufwendig, ja, den dann wieder technisch zu qualifizieren. Da arbeite ich doch lieber mit dem, den ich schon habe, der grundsätzlich technisch super ist, immer termintreu einhält, auch ganz ein wichtiges Thema natürlich immer, aber halt da hat er halt einfach Defizite, weil das in seinem Land, in seiner Kultur, wo auch immer, vielleicht ein bisschen anders gelebt wurde in der Vergangenheit. Mhm. Ich sage bewusst in der Vergangenheit, weil ich glaube, dass da global ein Umdenken herrscht.
Das glaube ich auch.
Aber da musst du, glaube ich, einfach dann ein bisschen Unterstützungsarbeit leisten.
Und wenn man dann nämlich sagt, wir erarbeiten uns jetzt Maßnahmen gemeinsam mit dem Lieferanten, das ist ja jetzt nicht so, dass ich das aufoktroyiere. Das kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, der Lieferant ist, der stört sich an dem, was ich von ihm möchte und da ist eine Ablehnung, dann muss ich es diktieren. Aber in der Regel wollen Lieferanten ja auch ein Geld machen. So, die wollen auch Business machen. Also arbeitet man gemeinsam an diesen Maßnahmen. Und was ich sehr oft von Kolleginnen und Kollegen höre, ist, ich kann es ja nie überprüfen, ob der das umgesetzt hat. Ich kann ja nicht überprüfen, ob diese Angaben, die gemacht haben, ob die richtig sind. So, da komme ich zu dem ersten Punkt. Wenn ich eine objektivierte Datenbank nehme, ja, und mir nur diese Daten zukaufe mit einem Rating, dann werde ich das sowieso nie wissen, weil da habe ich mich ja nicht aktiv mit meiner Lieferkette beschäftigt. Und für den zweiten Punkt, wenn ich denn das tue mit diesem Integrity-Check, dann kann ich es auch nicht überprüfen, ja, dann kann ich auch nur darauf vertrauen. Aber in der Compliance denke ich ja immer in einem Netzwerk, ja, niemand ist alleine erfolgreich. Das heißt, in der Compliance arbeiten wir, auch weil es eine Querschnittsmaterie ist, mit Verbündeten. Wir haben ja gesagt, der Einkauf ist ein Verbündeter. Bei mir zum Beispiel in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin, ist auch die Quality-Abteilung ein Verbündeter. Warum? Weil die fahren hin und schauen sich Produktionsstätten vor Ort an. Die fahren dorthin und machen ja ein technisches Audit. Die schauen sich Produktionsstätten an, weil sie sagen, entspricht das denn genau dieser Technik oder diesen Vorgaben, die wir haben, für die Produkte, die wir dort produzieren lassen. Und dann kann ich doch die Kolleginnen und Kollegen, die da sowieso hinfahren und ein technisches Audit machen, die kann ich doch einladen und sagen, nimm mir doch bitte diese Fragen aus der Lieferketten-Sorgfaltsverpflichtung mit und auditier mir das einfach mit. Und das kann ich sagen, das funktioniert in der Praxis bei uns im Unternehmen hervorragend. Die kriegen bei mir einen Zugang zum Lieferketten- oder zum Lieferantenprofil, die nehmen die Fragen mit, die machen das Audit, die spielen mir den Audit-Fragebogen mit den Ergebnissen zurück und ich erkenne sofort, was die Ergebnisse dieses Audits sind. Und wir haben tatsächlich bei Kunden, habe ich Rückmeldungen bekommen von Compliance-Officern, die sie mit mir gerne austauschen. Was tun sie denn, wenn sie rauskriegen, dass die Lieferanten gelogen haben? Diesen Fall hatten wir noch nicht, aber was tue ich jetzt, wenn ein Lieferant lügt? Naja gut, dann zeigt das zum einen, wie ernst nimmt der Lieferant Dinge, die ich als Vertragspartner von ihm erwarte, und zum anderen muss ich mich halt dann nur intensiver damit auseinandersetzen, muss sagen, was tue ich jetzt mit dieser Information, dann muss auch meine Konsequenz eine strengere sein, weil dann muss halt die Maßnahme, diese Dinge umzusetzen oder die Zeit, die ich ihm gebe, eine kürzere sein. Oder ich muss vielleicht viel strenger drauf schauen bei der Umsetzung. Oder vielleicht, oder, und das hast du vorhin gesagt, und das unterschreibe ich, vielleicht sind die Fragebögen nicht klar genug. Vielleicht versteht jemand nicht, was eine BOP-Liste ist und hat halt einfach irgendetwas angegeben und versteht die Fragen nicht und hat halt angegeben, das hat er nicht oder das glaubt er, das hat oder wie auch immer. Und dann geht man gemeinsam den Fragebogen durch, was ja wieder heißt, dass ich wieder lernen kann, meinen Fragebogen und mein Assessment zu verbessern. Also hier ein kleiner Shoutout für Verbündete und vielleicht auch an die Quality denken, die ja sowieso vor Ort hinfährt. Und da brauche ich immer noch ein teures System, das mir Daten objektiviert zur Verfügung stellt, damit ich mit einem Rating, wo ich eh nicht weiß, ob der Lieferant es tatsächlich umsetzt oder nicht, meine Entscheidung treffen kann. Ja? Weil das wird, wenn es am Ende des Tages um einen risikobasierten Ansatz geht und ich gemessen werde, wie bin ich denn an dieses Risiko herangegangen, dann wird das wohl nicht die Lösung sein. Würde ich jetzt einmal behaupten.
Bin ich vollkommen bei dir. Die Leute sehen mich ja nicht da ständig nicken, aber du siehst es, ja. Nein, bin ich vollkommen bei dir. Ich sage immer, man muss das Rad nicht neu erfinden. Nur weil es jetzt in einen neuen Mantel gegossen wird, das CSDDD oder die EUDR oder wie sie auch immer heißen alle, die Regularien. Die Informationsquellen, die Verbündeten, die sind alle schon vorhanden im Unternehmen. Mhm. Und gewonnen habe ich wieder, wenn die Quality einfach das mitdenkt, ja. Compliance mitdenkt, wenn der Einkauf Compliance mitdenkt, auch der Verkauf sich bewusst ist, okay, es ist jetzt nicht mehr höchstes, mein Umsatzziel ist schön und gut, aber das muss halt auch in einem ethisch korrekten Weg erreicht werden. Also wenn das einfach mitgedacht wird, dann habe ich gewonnen. Das ist das Erste, was mir dazu noch einfällt. Und das Zweite, weil du gesagt hast, vor Ort das Ganze überprüfen, bin ich vollkommen bei dir. In meiner Zeit in Deutschland damals haben wir immer vor Ort On-Site-Visits gemacht. Mhm. Und meine Lesson learned aus dem Ganzen ist sicher, fahr nicht nur ins Headquarter,
richtig,
sondern fahre an die am weitest entlegensten Standorte in die Fabrik irgendwo, auch wenn die Anreise mühsamer ist und die Stadt dort vielleicht nicht so cool ist und es am Abend genau ein Lokal ist, wo man essen kann. Aber es ist es wert, weil genau dort weißt du, wie das Unternehmen dann wirklich tickt, nämlich. Und dort musst du hin. Es ist ein bisschen eine Grundarbeit.
Mhm. Wenn du jetzt dieses Audit gemacht hast und wenn wir jetzt diese Korrekturmaßnahmen haben und jetzt haben wir beschlossen, den Lieferanten eine Chance zu geben und wir schauen uns das an. Oder der Lieferant ist grün, ja, weil er eh alles gemacht hat. In welcher Regelmäßigkeit würdest du diese Prüfung wieder machen? Würdest du das jährlich machen? Würdest du das alle 2 Jahre machen? Was wäre jetzt deine Empfehlung für den Rhythmus?
Ich glaube, da sind wir beim vierten Punkt. Da sind wir bei diesem Monitoring, richtig, bei dieser Überwachung. Und mein persönlicher Ansatz für Monitoring ist nicht periodisch, sondern der ist stetig. Mhm. Das heißt, das Monitoring ist für mich eine Aufgabe meiner viel zitierten Verbündeten, dass die wirklich bei jeder Gelegenheit das einfach mitdenken. Mhm. Und das heißt, wenn ich irgendwo in Kontakt bin mit einem Gegenspieler oder mit einem Ansprechpartner beim Lieferanten, einfach das einmal einfließen lassen. Wieder sagen, na, da war ja letztens das Problem. Wie habt ihr denn das behandelt? Wie ist denn da der aktuelle Status? Dass ich das einfach nochmal weiterkriege. Also ich glaube, das ist die eine Ebene, dass ich das wirklich im Daily Business mitdenke und immer auch diesen Aspekt berücksichtige. Gleichzeitig diesen Integrity Check, diesen größeren, den muss ich periodisch machen. Und da ist mein Ansatz, dass ich das auch schaue, welche Risiken habe ich da identifiziert. Und da ist sicher, wenn das jetzt wirklich extrem schwere Risiken sind, also Menschenrechtsverstöße, das sind einfach oftmals auch unwiederbringlich, passiert dann einfach, da kann nichts sein, dann muss ich da engmaschig was machen und muss da engmaschige Überwachungsmaßnahmen. Gleichzeitig brauche ich auch Maßnahmen, die mir irgendwie kontrollieren, wenn ich meinen dritten Schritt irgendwelche Mitigationsmaßnahmen setze und sage, der muss mal regelmäßig berichten oder der muss einen unabhängigen Dritten engagieren, der das eben überwacht, dann muss ich auch diese Maßnahmen irgendwie überwachen und schauen, ob die tatsächlich umgesetzt worden sind oder nicht. Und das muss ich mir halt irgendwie nachweisen lassen bei dem Ganzen. Drum, jetzt trifft dich ein bisschen ins Juristische ab, drum sagen geschätzte Kollegen von mir auch immer, Lieferketten-Compliance ist auch sehr viel Vertragswerk einfach.
Ist es auch.
Man muss in den Verträgen, wir brauchen Informationsrechte in dem Ganzen, wir brauchen Überwachungsrechte, die uns zustehen, wir brauchen Sanktionsrechte, ich denke da an Pönalen, Schadenersatz, sonst irgendetwas, und wir brauchen auch Kündigungsrechte. Weil wenn ich dann wirklich mal irgendetwas feststelle, was einfach, wo ich sage, das geht jetzt nicht mehr.
Und das geht sich nicht aus.
Das geht sich nicht aus. Da muss ich da rauskommen aus dem Vertrag. Und da muss ich mich nicht auf irgendein Konstrukt mit außerordentlicher Kündigung, weil oftmals ist vielleicht auch gar nicht österreichisches Recht anwendbar, sondern wenn ich das im Vertrag habe, dann kann ich mir und ich berufe mich auf diese Klausel, ist es natürlich einfacher. Und ich glaube, das ist sicher auch etwas, was man einfach mitdenken sollte, dieses Vertragswerk überarbeiten. Und da erlaubt mir noch einen Hinweis, das ist auch immer das, wenn ich immer höre, das ist erst in 5, 6 Jahren, ist das schlagend. 5 sind es maximal. Erstens. Und zweitens, dieses Argument zählt nur, wenn Sie nur kurzfristige Lieferverbindlichkeiten und Lieferverträge in Ihrem Unternehmen haben. Aber üblicherweise für kritische Produkte schließe ich die 5 bis 10, wenn nicht sogar länger ab, Jahre. Und es ist sicher einfacher, das bei den ursprünglichen, bei den originären Vertragsverhandlungen schon reinzubekommen mit dem Rückendeckung, okay, Lieferketten ist derzeit ein Thema, das weiß jedes Unternehmen, ich will da jetzt diese Informationsrechte rein, ich will diese Kündigungsrechte, ich will diese Auditierungsrechte mir reinhaben. Also wie wenn ich dann 2 Jahre später, wenn es dann in Österreich vielleicht irgendwann mal schlagen wird, daherkomme und den Lieferanten sagt, na Moment einmal, den Vertrag, den wir vor 2 Jahren mühsam verhandelt haben, möchte ich jetzt wieder aufmachen. Und deswegen schon jetzt handeln, jetzt mitdenken, jeder neue Vertrag, der ansteht, immer auch diesen Compliance-Aspekt mitdenken.
Absolut. Und darum ist auch die Rechtsabteilung für diejenigen, die Compliance und Recht getrennt haben, ist auch die Rechtsabteilung selbstverständlich ein Verbündeter in diesem Zusammenhang. So, und jetzt reden wir von der Lieferkettenverpflichtung oder vom EU-Lieferkettengesetz. Also bitte nicht 5 Jahre warten, sondern das deutsche Lieferkettengesetz, das gibt es ja schon eine Weile. Das heißt, die Verpflichtungen bitte jetzt schon ernst nehmen und wie du sagst, Thomas, am besten ist es Vorsicht immer, also Vorsicht ist immer besser als Nachsicht, im besten Fall jetzt schon mitdenken. Was tun jetzt Unternehmen, die keine eigene Compliance-Organisation haben? Oder Unternehmen, die sogar die nun nicht einmal eine Rechtsabteilung haben? Ist Lieferketten-Sorgfalt das Übernehmen dieser Überprüfungen des Integrity Checks, as a Service, ist das etwas, was funktionieren kann? Nämlich jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, weil eine Ombudslösung beim Whistleblowing, beim Anwalt ist auch eine Lösung. Ist etwas, dass ich sage, ich kann das an meinen Anwalt auslagern, diese Prüfung, ist es, und das haben wir nicht vorher besprochen, aber ist es etwas, wo man sagt, das wäre durchaus eine Möglichkeit, dass ich sage, im Sinne einer Ombudslösung lagere ich genau diesen Integrity-Check, wo es wirklich um die Abfrage der Fragebögen oder dieser Risiken geht, das lagere ich aus an meinen Anwalt. Macht das einen Sinn? Ist das überhaupt eine Möglichkeit? Ist das vielleicht ein Business für Berater? Wie gehen nämlich Unternehmen damit um, die überhaupt niemanden haben im Unternehmen, der das macht?
Jetzt kommt was für die Bingo-Liste, die schon lange darauf gewartet haben, wenn ein Anwalt zu Gast ist im Podcast. Das kommt drauf an.
Haben wir auch im letzten Podcast gehabt. Die Katharina Bisset hat auch auf eine Frage von mir gesagt, das kommt drauf an. Meine Antwort war, naja, es war logisch, weil sie ist eine Anwältin, dass sie das sagt. Nein, in dem Fall dasselbe. Ja, es kommt drauf an. Aber die Frage ist mir jetzt spontan eingefallen, weil wir ja vorhin beim Eingang gesagt haben, es trifft auch Unternehmen, die möglicherweise gar nicht direkt betroffen sind. Aber jetzt haben wir diese Listen fertig oder diese Reiseplanung fertig und jetzt stellt sich wahrscheinlich ein Unternehmen, wir reden von Compliance, von Legal, von Einkauf, von Quality. Die haben Einkauf und Quality. Die haben vielleicht kein Legal und die haben kein Compliance. Was tut jetzt ein Unternehmen, das das hat? Weil die würden auf die Datenbank zugreifen. Was machen die? Kann ich das an einem Anwalt auslagern? Und wenn es jetzt nicht der Anwalt ist, kann ich es an einen Unternehmensberater auslagern? Oder kann ich das auslagern, dieses Thema Lieferketten-Sorgfalt?
Man kann es, ja. Bis zu einem gewissen Grad kann man das sicher auslagern an externe Experten. Du hast es jetzt eh gerade genannt. Genau, die würde ich auch unterschreiben. Die können das sicher. Aber das funktioniert nur, wenn ich diese Connection, diese Verbindung zu den jetzt lang und oft breit genannten Verbündeten im Unternehmen haben. Mhm, das heißt, wenn das Unternehmen glaubt, ich engagiere da einen Anwalt, ich gebe denen den Backel Unterlagen rüber und sage, lieber Anwalt, liebe Anwältin, bitte mach das für mich, in einem halben Jahr sehen wir uns wieder und dann möchte ich ein super fertiges System haben, dann ist es zum Scheitern verurteilt und jeden Euro kann ich mir sparen, den ich da den Anwalt der Anwältin zahle. Richtige Herangehensweise meiner Meinung nach, vielleicht sehen das manche anders, wäre, ich kann mir das schon reinholen, weil eine gewisse Expertise reinholen, wenn ich diese Kapazitäten einfach nicht habe, ist wichtig. Und der Einkauf soll sich ja im Grunde auf seine Core-Business konzentrieren. Wir haben gesagt, seine Core-Aufgabe ist, Geschäft zu machen. Klar, das Unternehmen muss profitabel sein. Wir können nicht in Schönheit sterben. Und von dem her ist es da wichtig, da kann ich mir Expertise reinholen von externen Experten, aber die brauchen Verbündete im Unternehmen. Was ich gesehen habe in kleineren Unternehmen, wo das war, da war das dann so, dass Leute, die in der Einkaufsposition waren und dort ein bisschen vielleicht mit ihrem Job jetzt vielleicht einfach ein bisschen ein Engagement gezeigt haben und ein bisschen einen Ansatz gehabt haben, ich möchte gern vielleicht einmal was anderes sehen, ich möchte vielleicht aufsteigen in der Karriereleiter, die haben wir dann hergenommen und haben aus denen Compliance Champions gemacht. Das waren dann unsere Verbündeten im Unternehmen. Die haben dann die halbe Arbeitszeit weiterhin in ihrer Core-Rolle gearbeitet, sei es im Einkauf, sei es im Quality-Management, sei es im Controlling, wo auch immer. Und die andere haben sich die mit uns gemeinsam damit beschäftigt und haben halt da quasi Learning by Doing oder Train the Trainer, haben wir halt Erfahrungsaustausch gemacht. Sie haben uns halt die Insights aus dem Unternehmen geliefert. Wir haben die Expertise aus unseren Erfahrungen und unserer Praxiserfahrung, wie geht das Best Practice, eingebracht und in Kombination, glaube ich, haben wir da recht ein gutes System dann aufgestellt.
Es klingt möglich und klingt sehr gut. Compliance Champion gefällt mir sehr gut, weil das ist sehr positiv besetzt, muss ich sagen.
Es braucht halt das Commitment. Das braucht richtig. Das Commitment von oben, wie immer im Compliance. Es braucht das Commitment von oben und für denen muss halt wirklich auch eine Option angeboten werden. Und ich weiß, in dem Unternehmen, wo wir da damals waren, die haben dann danach teilweise wirklich tolle Karrieren innerhalb vom Unternehmen gemacht, haben das genutzt als Sprungbrett quasi, um da dann auch wieder in der Core-Rolle aufzusteigen. Und das ist natürlich das Beste, was einem Unternehmen passieren kann, wenn ich dann einen Head of Supply habe, der dann irgendwie schon Compliance-Erfahrung hat, weil er genau dieses Projekt mit einem externen Berater umgesetzt hat.
Und da, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, über den Ton From und At the Top. Aber wir werden das nicht vertiefen, weil da gibt es andere Folgen. Ja. Ich empfehle die Folge 3 zu diesem Thema. Tone From und At the Top ist wichtig und da gebe ich nur einen Satz mit, insbesondere dann bei der Entscheidung, gehe ich mit einem Lieferanten ja oder nein, Integrität ist nicht verhandelbar. Das ist eine Frage des Mindsets und eine Frage der Einstellung und eine Frage der Wertehaltung. So, lieber Thomas, wir haben die Reiseplanung, glaube ich, soweit durch. Würdest du noch irgendwas ergänzen jetzt an dieser Stelle?
Vielleicht nur der Vollständigkeit halber, es ist jetzt kein echter eigener Punkt, aber man kann ihn vielleicht als fünften Punkt anführen, dass man auch sagt Sanktionen. Mhm. Das heißt, das Ganze darf halt dann auch nicht zahnlos sein. Mhm. Das heißt, ich muss schon meinen, für mich ist das Wesentliche, das haben wir schon besprochen, es funktioniert nur in Kooperation mit den Lieferanten.
Ja. Ja.
Es kann nicht eine Siloübung sein des Unternehmens, sondern ich brauche die Kooperation. Aber dennoch muss den Lieferanten auch klar sein, bei Verstößen, und der Verstoß kann jetzt auch sein, er liefert einfach keine Informationen, dass es dann zu Sanktionen kommt. Das heißt jetzt auch nicht immer, dass ich diesen Vertrag sofort kündigen muss. Das hat auch die EU-Kommission in ihren FAQs nochmal deutlich betont, dass das wirklich nur das letzte Mittel sein muss.
Mhm.
Aber es ist einfach so, dass ich dem Ganzen ein bisschen am Biss geben muss und das sagen muss und dem Lieferanten klar machen muss, okay, wenn du dich nicht dran hältst, dann bleibt das nicht sanktionslos. Mhm.
Das ist ein guter Abschluss an dieser Stelle, das Thema Sanktion. Ich hätte es tatsächlich nur mitgenommen bei der Entscheidung, aber das war also quasi die Entscheidung für oder gegen einen Lieferanten, führt natürlich auch da zu einer Konsequenz und zu einer Sanktion. Zumindest geht das Hand in Hand. Den Punkt, den nehmen wir nur mit. Zum Abschluss dieser Reiseplanung und zum Abschluss jeder Podcast-Folge gibt es noch eine Kleinigkeit und das nennt sich das C-Wort, das Code of Sea C-Word. Ich würde dich ersuchen, ganz kurz in einem Wort mir zu sagen, was Compliance für dich ist.
Für mich ist Compliance Reputationsschutz.
Das hatten wir noch gar nicht. Das ist wunderbar. Reputationsschutz bedeutet insbesondere auch Risikomanagement an dieser Stelle, würde ich sagen.
Komplett richtig,
super.
Ja.
Super. Lieber Thomas, dann fassen wir das nur einmal gemeinsam vielleicht zusammen. Unsere Reiseplanung. Ja. Wir haben gesagt, wir schaffen die Governance. Ja, das ist eine gute Aufgabe für einen Anwalt, würde ich behaupten, und für einen Berater, weil wir auch von den Verträgen sprechen. Wir identifizieren auf Basis der Risiken unsere Lieferanten. Wir machen einen Integrity-Check bei den kritischen Lieferanten. Wir erarbeiten Korrekturmaßnahmen. Und im letzten Punkt hast du noch gesagt?
Die Sanktionen, die man da noch mitnehmen kann. Und zwar einerseits, dass ich halt hart sein muss, wenn der schon beim Integrity-Check durchfällt, dass er dann raussortiert wird. Aber andererseits auch, wenn er eben im kontinuierlichen Überwachung dort rausfliegt, dass man dort natürlich dann oder da was aufpoppt, irgendein Vorfall, dass man da natürlich auch dann die entsprechenden Schlüsse zieht.
Und wer den Podcast schon eine Weile verfolgt, wird auch bei all diesen Maßnahmen und bei allem, was wir jetzt gesprochen haben, die drei Grundsäulen der Compliance erkennen. Die Prävention, das Erkennen und das Reagieren. Lieber Thomas, wenn man jetzt von dir begeistert ist, so begeistert wie ich von dir bin. Ja, ich bin ja ein großer Fan von dir. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Wo findet man die? Wie findet man die? Was machst du? Wo? Erzähl mal ein bisschen. Zumindest gib uns einen oder gib den Zuhörern und Zuhörern einen kleinen Hint, wie sie mit dir Kontakt aufnehmen können oder wo sie mit dir ein bisschen in einen Austausch gelangen können.
Also jetzt im Sommer findet man mich oft im Urlaub und am Strand und
sehr sympathisch.
In den Bergen.
Ja.
Aber das bitte nicht an meinem Chef weiterleiten.
Also ich sage, es ist auch kaum ein öffentlicher Podcast.
Nein, aber jetzt im Ernst, also man findet mich natürlich in diversen Gerichten dieses Landes, aber auch natürlich am Schreibtisch oder noch viel lieber in Mandanten- und Mandantinnenbesprechungen. Ich bin als Anwalt tätig in Wien und in Linz, bin deswegen auch sehr viel in Oberösterreich unterwegs. Und man findet mich eben entweder über unsere Kanzlei-Homepage von Haslinger Nagler Rechtsanwälte oder auch auf LinkedIn, Thomas Baumgartner, bin ich auch aktiv und habe mir auch für den Herbst jetzt vorgenommen, dort aktiver zu werden. Mein großes Vorbild steht mir hier ja gegenüber, der mir zeigt, wie das gehen kann. Und es würde mich natürlich immer freuen, weil ich finde, es ist nichts erfrischender und besser, wenn man sich einfach austauschen kann mit Gleichgesinnten oder auch mit Nicht-Gleichgesinnten. Also ich diskutiere auch gerne diese Themen und es wäre ja schade, wenn wir alle gleicher Meinung sind, aber bitte zögert nicht, mich zu kontaktieren, wenn ihr irgendetwas anders seht oder vielleicht einen Vorschlag habt, wie man es besser machen kann. Bin da immer sehr, sehr aufgeschlossen und sehr, sehr froh über jeglichen neuen Input. Denn man lernt ja nie aus.
Richtig. Und ich kann sagen, das funktioniert, weil ich habe es auch einfach so gemacht. Ich habe einfach Kontakt aufgenommen, weil ich mir gedacht habe, ein lässiger Typ. So, lieber Thomas, vielen lieben Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du extra nach Oberösterreich gekommen bist. Vielen lieben Dank für die super spannende Diskussion und für diese großartige Folge zu einem Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil ich die Wahrung der Menschenrechte, das ist ein Thema, das da lasse ich nicht locker und das ist mir persönlich sehr wichtig, vom Umweltschutz ganz abgesehen, aber die Wahrung der Menschenrechte, das ist eigentlich mein Thema. Vielen Dank, dass du dir für dieses Thema Zeit genommen hast, dass wir diese Reise gemeinsam planen konnten und auch durchgeführt haben. Dankeschön.
Ich sage danke vielmals für die Einladung. War wirklich sehr, sehr nett, mit dir hier zu plaudern.
Dankeschön und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder am Ende des nächsten Monats. Bleiben Sie doch in der Zwischenzeit bitte compliant, bleiben Sie ein guter Mensch, schützen und wahren Sie die Menschenrechte. Ihr Martin Reichezeder.